sprechen.
Also in einem ersten Teil relativ ausführlich über das Thema Framing. Gut, also wie komme ich zu diesem Thema? Also Framing kommt vom englischen Wort Frame und Frame ist der Rahmen. Framing bedeutet also, dass man etwas einrahmt. Also dass man bestimmte Begriffe und Worte einrahmt. Das heißt, in einen bestimmten Zusammenhang stellt. Warum tut man das? Aus diesem Zusammenhang werden bestimmte Bilder geweckt, Assoziationen. Das heißt, Bilder vor unserem inneren Auge entstehen mit einer solchen Einrahmung und mit solchen Bildern werden bestimmte Gefühle und Reaktionen ausgelöst, unbewusst möglicherweise, aber umso wirksamer. Warum ist dieses Thema in den letzten Wochen und Monaten in der Öffentlichkeit diskutiert worden? Deswegen, weil die Rundfunk- und Fernsehanstalten ein Gutachten in Auftrag gegeben haben, in dem der Sprachgebrauch der öffentlichen Rundfunk- und Fernsehanstalten geklärt werden soll. Also man wollte sich überlegen, welche Begriffe kann man brauchen, um Stimmung zu machen für das öffentliche Fernseh- und Rundfunkwesen. Also gut, man zahlt ja eine Rundfunkgebühr und diese Rundfunkgebühr wird nicht überall sehr gern bezahlt. Manche betrachten sie als eine Zwangsgebühr. Zwangsgebühr deswegen, weil man sie bezahlen muss, auch wenn man nichts sieht und nichts hört im Rundfunk und im Fernsehen. Also man ist gezwungen sozusagen als Haushalt, der ein Rundfunk- und Fernsehgerät hat, also diese Gebühr zu zahlen, auch wenn man nichts nutzt. Zwangsgebühr. Also hat man oder haben diese Rundfunkanstalten ein Gutachten in Auftrag gegeben über Framing. Und da ist gesagt worden, man müsste statt von Zwangsgebühr von Demokratieabgabe sprechen. Also Demokratieabgabe, es ist ein völlig anderer Begriff, ja? Der ist völlig anders eingeordnet als Zwangsgebühr. Bei Zwangsgebühr regt sich unmittelbar natürlich Widerstand. Demokratieabgabe klingt viel schöner. Ja? Also da weiß man, man ist irgendwie beteiligt, man trägt bei zur Funktionsfähigkeit einer Demokratie. Also wenn man von Demokratieabgabe sprechen kann, ist man lieber dabei, ist man gerne dabei, eine Rechnung zu bezahlen. Also es kommt aus das Framing an. Also welche Begriffe wählt man? Und zwar Begriffe so, dass bestimmte Gefühle, Erwartungen, Reaktionen ausgelöst werden, die positiv sind im eigenen Sinne. Gut, das ist das große Thema. Und weil das also so diskutiert worden ist in der Öffentlichkeit, hat es mich angeregt, noch ein bisschen darüber nachzudenken und auch darüber nachzudenken, was das für den Glauben bedeutet. Aber zunächst mal ganz allgemein Framing. Ich möchte drei Beispiele dafür nennen, wie Framing wirken kann. Erstes Beispiel. In den USA haben zwei Professoren für Psychologie ein Experiment durchgeführt. Sie haben eine größere Gruppe von Studierenden in zwei Gruppen eingeteilt. Und beiden Gruppen haben sie den gleichen Bericht vorgelegt über die Kriminalität in einer bestimmten Stadt. Also mit Statistiken, da steht etwas drin über die Rate der Kriminalität, die Anzahl der Diebstähle, die aufgeklärt worden sind, die nicht aufgeklärt worden sind und so weiter, über die Anzahl der Polizisten, über das Budget dieser Stadt für die öffentliche Sicherheit, also viele sachliche Informationen. Gut, die erste Gruppe hat diesen Bericht vorgelegt bekommen und der letzte Satz in diesem Bericht lautet dann folgendermaßen: Das Verbrechen ist eine Bestie, die die ganze Stadt heimsucht. Das war der letzte Satz. Und dann ist die Frage gestellt worden an die Studierenden, was muss die Stadt tun, um die Kriminalität zu senken? Was würdet ihr sagen nach diesem Satz? Das Verbrechen ist eine Bestie, die die ganze Stadt heimsucht. Man hat einen großen Bericht und das war der letzte Satz. Und jetzt ist die Frage, was muss man tun? Naja, schweigen erstmal. Na gut, okay, was muss man tun? Also man muss natürlich eine Bestie erlegen, das ist ja klar, nicht? Also eine Bestie muss bekämpft werden. Also was man da tut, jetzt in diesem Fall mehr Polizisten, härtere Strafen, schnellere Aufklärung, konsequente Urteile und so weiter. Also bei den Studenten haben 71%, die gefragt worden sind, gesagt, mehr Polizei, mehr Rechtssicherheit, mehr Präsenz der Polizisten und so weiter und so fort. Gut. Die zweite Gruppe in diesem Experiment hat den gleichen Bericht vorgelegt bekommen, aber der letzte Satz lautete folgendermaßen: Das Verbrechen ist ein Virus, der die ganze Stadt heimsucht. Also nicht Bestie, sondern Virus. Was ist jetzt die Assoziation? Nicht Jagd, sondern Medizin. Ja? Und die Hälfte der Befragten hat gesagt, ja, man muss die Armut bekämpfen, man muss bessere Schulen bauen, man muss also mehr Kindertagesstätten und so weiter, Sozialarbeiter, nicht Polizisten, Sozialarbeiter. Das ist also die Lösung dafür, dass die Kriminalität reduziert wird. Also, Bestie, das ist ein Wort, das ganz bestimmte Bilder auslöst, die eine Abwehr, also eine gewisse Militanz natürlich hervorrufen. Bestie, das ist mit dem Bild der Jagd verbunden. Virus ist mit dem Bild der Medizin verbunden. Völlig andere Zusammenhänge und völlig andere Reaktionen. Zweites Beispiel, also ich hoffe, ihr nehmt mir das ab, dass ich jetzt ein bisschen auf politische Dinge eingehe, aber das ist ja auch nahegelegt gewesen durch das, was Helmut sagte. Zweites Beispiel. Im Herbst 2015 haben Hunderttausende von Menschen die deutsche Grenze überschritten. Warum? Weil sie in ihrer Heimat vom Tod bedroht waren, entweder durch Gewalt oder durch langsames Verhungern. Also, wir wissen das, im Herbst 2015. In den Medien, in den meisten Medien, ist damals von Flüchtlingen gesprochen worden. Welche inneren Bilder, welche Assoziation wird geweckt durch das Wort Flüchtling? Also, es sind schutzbedürftige Menschen, schutzsuchende Menschen, und die normale Reaktion ist Hilfe. Flüchtlingen muss man helfen. Ich habe damals schon, im Herbst 2015, auch andere Publikationen gelesen, und da ist nicht von Flüchtlingen die Rede gewesen, sondern von Eindringlingen. Eindringlinge. Na gut, was machen wir bei Eindringlingen? Das sind gewalttätige, hinterlistige Leute, die unerlaubterweise unsere Grenze überschreiten. Und da muss man sich natürlich dagegen wehren. Die muss man sich vom Leib halten. Ja? Also wer verdient Schutz? Diejenigen, die kommen, oder diejenigen, die schon da sind? Flüchtlinge oder Eindringlinge? Ja? Also unterschiedliche Einrahmungen, unterschiedliche Bilder, die man weckt. Und so erlaubt mir, dass ich ein drittes Beispiel nenne, das in der Öffentlichkeit, in der Diskussion auch eine Rolle gespielt hat. Es bezieht sich auf Franz Müntefering und seine geniale Wortschöpfung im Jahre 2005 beim Landtagswahlkampf in Nordrhein-Westfalen. Damals haben internationale Finanzinvestoren bestimmte Anteile aufgekauft in deutschen Unternehmen. Warum haben sie das gemacht? Also gut, hinter diesen Finanzinvestoren standen beispielsweise Rentenfonds, also ein amerikanischer Rentenfonds, der verantwortlich dafür ist, für Millionen öffentliche Beschäftigte Renten auszahlen zu können. Diese Rentenfonds haben also Beiträge gesammelt, Kapitalbeiträge gesammelt, mussten diese Beiträge rentabel anlegen, um die Renten zahlen zu können. Gut, und den Auftrag dafür hatten Finanzinvestoren und die haben sich gesagt, na gut, da gibt es einige deutsche Firmen, also wenn man da investiert, dann ist die Rendite so hoch, dass man auch die Renten bezahlen kann. Also gut, an sich ein relativ normaler Zustand in einem Land mit freiem Kapitalverkehr, wie es Deutschland ist. Gut, Franz Müntefering kam auf die glorreiche Idee zu sagen, das sind Heuschrecken. Finanzinvestoren sind Heuschrecken. Also Heuschrecken, meine Güte mal, die kommen massenweise, fressen alles kahl. Ja? Da muss man was dagegen unternehmen. Und es war natürlich etwas, was Emotionen geweckt hat. Er hat zwar nicht den Landtagswahlkampf gewonnen auf diese Weise, aber trotzdem öffentliche Wirkung hervorgerufen. Also, es geht um das Framing. Und es liegt mir auf der Zunge, noch ein viertes Beispiel zu nennen, weil das im Moment so aktuell ist. Es wird ja in der Zeitung diskutiert jetzt über das Urheberrecht. Ja, das Europäische Parlament hat eine Gesetzesvorlage diskutiert zum Urheberrecht. Es wird also sehr umstritten. CDU, SPD sind da unterschiedlicher Meinung. Und es kommt auch wieder darauf an, wie man das einordnet, das Framing. Ja. Also einmal geht es um den Schutz von geistigem Eigentum. Man muss geistiges Eigentum schützen. Ja? Und das andere ist Meinungsfreiheit. Die einen sagen, Urheberrecht muss geschützt werden und die anderen sagen, dieser Schutz verhindert die Meinungsfreiheit. Man muss alles im Netz sehen können. hören können. Es darf keine Beschränkung geben. Ja, also, okay, das ist auch ein Beispiel, ein sehr aktuelles Beispiel für das Framing. So, aber jetzt höre ich auf mit diesen politischen Beispielen. Was sollen Sie zeigen? Sie sollen zeigen, dass es sehr darauf ankommt, in welchen Zusammenhang bestimmte Worte gestellt werden. Je nach dem Zusammenhang, das heißt nach der Einrahmung, nach den Bildern, die diese Worte in uns hervorrufen, werden unterschiedliche Gefühle geweckt, unterschiedliche Reaktionen, unterschiedliche Handlungen. Und das gilt eben auch für die Worte, die im Glauben eine Rolle spielen, für die Glaubenssprache. Gut, und deswegen bin ich jetzt also bei Begriffen, die für uns etwas naheliegender sind, nicht aus dem politischen Bereich, sondern aus dem Bereich der Gemeinde und des Glaubens. Und ich will da auch wieder drei Beispiele nennen. Das erste Wort Gott. Welches Bild wird vor dem inneren Auge hervorgerufen, wenn man von Gott spricht? Helmut hat bei anderen Gelegenheiten, vielleicht kommen wir auch wieder darauf, jetzt im Mai, in dem Leben- und Geistseminar, verschiedene Bilder von Gott. Zum Beispiel der senile Greis mit langem Bart, der auf einer Wolke thront, Gott. Mit dem habe ich nichts zu tun. Oder der Weltpolizist. Also derjenige, der hinter jedem Fehltritt her ist, der achtet penibel darauf, dass die Gebote eingehalten werden. Gott, der überirdische Aufpasser sozusagen, mit dem ich am liebsten nichts zu tun haben will. Ein Bild von Gott, das in vielen Köpfen eine Rolle spielt. Und dann ist es ganz gut, wenn wir das Bild auf uns wirken lassen, das die Bibel von Gott zeichnet. Jesus spricht von Gott als dem Vater. Und das ist eine Erzählung, die ihr alle kennt, und ich will mir erlauben, trotzdem noch auf diese Erzählung einzugehen. Lukas-Evangelium, 15. Kapitel. Gott wird dort verglichen mit einem Vater. Und was Vater bedeutet, nicht irgendein Vater, sondern ganz bestimmter Vater, das wird ausgemalt in einer sehr schönen, eindrucksvollen Erzählung. Also, da ist ein Sohn, und er kann es gar nicht erwarten, dass sein Vater stirbt. Er will sich das Erbe auch schon auszahlen lassen, das ihm zusteht, bevor der Vater stirbt. Er lässt sich das auszahlen, er läuft dann weg, verprasst dieses Erbe, er lebt im Luxus, in Saus und Braus, bis er schließlich ganz unten ankommt und bei den Schweinen vegetiert. Das Gleichnis vom sogenannten verlorenen Sohn, wir kennen das. Er lebt also bei den Schweinen und ist froh, dass er jedenfalls ein Schweinefutter hat, um nicht zu verhungern. Und dann kommt dieser Kerl doch noch zur Vernunft und sagt sich, wenn ich jetzt zurückgehen würde zu meinem Vater, dann hätte ich vielleicht die Chance, als Tagelöhner beschäftigt zu werden. Das wäre immer noch besser, als hier bei den Schweinen zu vegetieren. Und so geht er zurück. Und er kommt also zu seinem Vater. Und jetzt kommt das, was im Lukas-Evangelium über den Vater steht. Der Vater sieht ihn schon von Weitem. Und man kann sich vorstellen, der Vater steht Tag für Tag am Fenster in der Erwartung, irgendwann mal kommt der Sohn zurück. Er wartet also sehnsüchtig auf diesen Sohn. Und dann kommt dieser Sohn abgemagert, verdreckt, in Lumpen, stinkt, so wie man stinkt, wenn man sich bei den Schweinen aufhält. Und wenn Jesus dieses Gleichnis erzählt, einem Juden erzählt, über Juden, dass dieser Jude bei den Schweinen, also was muss das bedeutet haben? Also ekelhafter kann ja jemand überhaupt niemand sein. Also, und der Vater sieht ihn und umarmt ihn und küsst ihn. So steht es in Lukas 15. Und Jesus sagt, Gott ist wie ein Vater, so ein Vater. Der wartet sehnsüchtig auf Menschen, die am Ende sind, am Ende ihres Lebens Latein sind. Er straft nicht jemanden, der zu ihm kommt. Er macht keine Vorwürfe, sondern er lässt diese Menschen seine ganze Liebe spüren. So ist Gott. Das ist das Bild, das die Bibel, das Neue Testament, zeichnet von Gott. Gott ist nicht der überirdische Aufpasser, sondern der Vater, der es gut meint und der uns umgibt mit seiner Liebe. Es ist eines der vielen Bilder in der Bibel. Im Alten Testament wird auch das Bild von der Mutter gezeichnet. Gott ist wie eine Mutter, die tröstet. Ein Kind tröstet, das Schmerzen hat. Gut, und solche Bilder sollten wir vor Augen haben, wenn von Gott gesprochen wird. Und ein anderer Punkt, Jesus. Welches Bild haben wir von Jesus? Vor einiger Zeit war ich in der Mensa, ich esse ja nicht jeden Tag in der Mensa, aber da war ich mal vor einiger Zeit und habe ein Poster gesehen. Und auf diesem Poster war Folgendes dargestellt. Ein Jüngling mit Pflaumen im Gesicht, langes, wallendes Haar und er richtete seinen verklärten Blick nach oben. Und unter diesem Bild stand, Glaube ist gut, Wissen ist besser. Gut, was wollte dieses Poster sagen? Jesus, es ist so etwas wie ein weltabgewandter Hippie. Und Glaube ist so etwas wie eine romantische Träumerei. Damit will lieber nichts zu tun haben, der neugierig ist nach Wissen. Also, Wissen ist das Gegenteil von Glaube. Wissen, das ist etwas, was man in der Hand haben will, womit man also umgehen kann, wenn man sich zurechtfinden will in dieser Welt. Keine romantische Träumerei. Ja? Und Jesus, naja, Hippie, so etwas wie ein weltabgewandter Hippie. Wer will etwas damit zu tun haben? Jedenfalls nicht ein Student, der sein Wissen erweitern will, um sich also in diese Welt behaupten zu können. Wie sieht das biblische Bild von Jesus aus? Nun gut, also da kann man sehr viele Bilder, sehr viele Erzählungen aus dem Neuen Testament noch nicht heranziehen. Und ich möchte auf eine Erzählung eingehen, die wir auch schon mal hier behandelt haben, die Tempelreinigung. Jesus kommt in den Tempelvorhof, so steht es in allen vier Evangelien. Ja? Gut, er muss sich den Weg bahnen, so steht es hier, zwischen den Buden der Geldwechsler, zwischen den Buden der Viehhändler, die ihre Tiere verkaufen, ihre Opfertiere kaufen. Es ist ein Kommen und Gehen und da packt Jesus der Zorn. Er nimmt die Stricke, die da herumliegen, macht sich eine Geißel daraus und treibt die Geldwechsler aus dem Vorhof des Tempels und die Viehhändler auch. Es gibt einen gewaltigen Tumult und so hat sich noch niemand im Tempelvorhof verhalten. Es ist also ein Aufruhr, der da entsteht. Welches Bild von Jesus wird da gezeichnet? Das ist nicht der weltabgewandte Hippie. Das ist der tatkräftige Eiferer, der für die Ehre Gottes eintritt. Und der kämpft für die Ehre Gottes. Und der den Tempel reinigen will. Reinigen will, der vorgeht gegen einen Wirtschaftsbetrieb, der aus dem Ruder gelaufen ist, so könnte man das auch sagen. Gut, und was heißt dann Glaube in dem Zusammenhang? Glaube, der sich auf Jesus beruft, Glaube an Jesus, das ist eine sehr starke Motivation zur Tat, zur Handlung, einer Handlung zur Ehre Gottes. Da geht es nicht um eine romantische Träumerei, da geht es um Tatkraft. Und das ist nicht irgendein Hippie, an den wir da glauben, sondern es ist jemand, der zur Ehre Gottes sehr tatkräftig in dieser Welt tätig ist. Und, wie gesagt, gegen einen Wirtschaftsbetrieb, dem Tempelbetrieb auftritt, in dem die Ehre Gottes vernachlässigt vergessen wird. Genauso hat Glaube auch bei vielen Menschen gewirkt, sie zur Tat motiviert. Sie nicht zum Träumen, sondern zum Handeln motiviert und dafür könnte man natürlich jetzt sehr viele Beispiele nennen. Und ich denke, jeder von uns wird so etwas schon erfahren haben, dass der Glaube ihn motiviert hat, etwas zu tun zur Ehre Gottes und das heißt eben auch, aus Menschenliebe, für Menschen, du hast das ja berichtet und jeder von uns kann sowas berichten. Aber ich möchte auf ein sehr aktuelles und auch sehr bekanntes Beispiel eingehen, wie der Glaube einen Mann motiviert hat, etwas zu tun, aus Menschenliebe und zur Ehre Gottes. Ich möchte sprechen von Denis Mukwege. Wer ist Denis Mukwege? Habt ihr die Nachrichten gesehen, gehört? Das ist jemand?
Das ist der Arzt, der sich für Frauen hat.
Das ist der Nobelpreis, Friedensnobelpreisträger des Jahres 2018, ein Gynäkologe aus dem Kongo. Ja? Also, Denis Mukwege, man kann das lesen, ja, hat Tausende von Frauen behandelt im Kongo, die Opfer von sexueller Gewalt geworden sind. Ja? Also die zu ihm kommen, völlig zerstört, ohne irgendein Selbstbewusstsein, also... Ja, na gut, man kann sich vorstellen, in welcher Verfassung viele Frauen zu ihm gekommen sind, er behandelt sie geduldig, nachhaltig, seit vielen Jahren. Und er ist nicht nur Arzt, er ist auch politisch aktiv, er hat sich politisch geäußert gegen die Gewalt in seinem Land und ist auf diese Weise selber Opfer dann von Gewaltandrohungen geworden. Also er ist nur mit Not einem Attentat entkommen, das vor einiger Zeit geplant worden ist gegen ihn. Also er ist sehr umstritten, auch im Kongo. Also bei der Nobelpreisverleihung war niemand von der Regierung des Kongos dabei. Er wird ja nicht akzeptiert. Ja gut, ich habe im Internet jetzt mal nachgelesen über Mukwege, weil ich mich da ein bisschen informieren wollte, und da steht folgender schöner Satz. Er zieht seine Kraft für seinen schwierigen Job, also meine Güte mal, ein schwieriger Job, also harmloser könnte man das ja nicht mehr beschreiben. Ja gut, also da steht, er zieht seine Kraft für seinen schwierigen Job aus dem Überlebenswillen vieler Frauen. Nein, da natürlich auch. Aber Mukwege ist bekennender Christ. Das steht nicht im Internet. Nein, also im Internet ist es nicht zu lesen. Mukwege kommt aus einer Pfingstgemeinde. Sein Vater war Prediger einer Pfingstgemeinde. Mukwege war während seines Studiums Mitglied einer christlichen Studentenorganisation. Und da, das darf ich in Klammer sagen, diese Studentenorganisation Burundi, der er angehört hat, eine Schwesterorganisation der Deutschen Studentenmission ist, bin ich ein bisschen mit ihm sogar verbunden. Ja? Also er war in einer christlichen Studentenorganisation, und wenn er eine Kraft hat, die ihn gibt, die ihn motiviert zu dieser Arbeit, dann ist es die Kraft des Glaubens. Die Kraft des Glaubens und die Gewissheit, Jesus an seiner Seite zu haben. Jesus ist nicht der Hippie der Welt angewandt, sondern der motiviert so etwas zu tun. Und Glaube an Jesus ist eben eine starke Motivation zum Handeln, zum Handeln im Namen und im Sinne von Jesus. Jesus ist der Mann der Tat. Und Jesus war auch ein Mann der Tat, als er gehorsam war bis zum Tod. Auch da war er kein willensschwacher Schwächling, sondern er hat es in vollem Bewusstsein getan, mit voller Entschlossenheit. Und so ist auch Glaube keine romantische Träumerei und nichts für denkfaule Personen, die nichts wissen wollen, sondern für Menschen, die ihre Welt verstehen wollen, die wissen wollen, was in dieser Welt vor sich geht, und die motiviert sind zur Tat. Ich möchte ein drittes Beispiel nennen, die Kirche. In welchem Zusammenhang wird in der Öffentlichkeit von Kirche geredet? Welche Worte werden gebraucht? Also, jedes Jahr regelmäßig lesen wir etwas über die Zahl der Kirchenaustritte. Kirchenaustritte. Gut, und der Zusammenhang, in dem also über die Kirche und die Kirchenaustritte gesprochen wird, ist Schrumpfung, Niedergang, Bedeutungsverlust, Abschied, Ende. Also das sind die Bilder der Öffentlichkeit, die im inneren Auge oder vor dem inneren Auge sehr vieler der Öffentlichkeit hervorgerufen werden, von Kirche die Rede ist. Alle diese Bilder stimmen depressiv. Das Bild von Kirche ist das Bild eines sinkenden Schiffes. Sodass sich dann viele fragen, warum bin ich da eigentlich noch an Deck? Ist es nicht besser, rechtzeitig abzuspringen? Also Kirche, etwas, was im Niedergang, in der Schrumpfung begriffen ist. Da können wir fragen, welches Bild hat denn die Bibel von Kirche, also von der Gemeinde? Vor 3 Wochen habe ich darüber etwas gesagt zum Thema Wachstum. Wachstum. Die Kirche wächst. Glaube wächst. Es gibt so viele Bilder im Neuen Testament, auch im Alten Testament, über das Wachstum des Glaubens, über das Wachstum der Gemeinschaft der Glaubenden, das heißt über Gemeinde und Kirche. Das ist das Bild von der selbstwachsenden Saat. Vielleicht erinnert ihr euch, also das Bild von dem Acker, in dem der Weizen wächst. Und da wird gesagt, also man weiß selbst nicht genau wie, aber er kommt einfach, der wächst einfach, der Glaube wächst. Er wächst nicht überall. Ein anderes Bild, das ist das bekannte Bild vom sogenannten vierfachen Ackerfeld. Also da wird gesät, das eine wird zertreten auf dem Weg, das andere landet unter den Disteln, die Disteln ersticken das und dann wieder, das ist ein steiniger Boden, aber da fällt auch der Same des Wortes Gottes auf fruchtbaren Boden und da geht dieser Same auf und bringt reichhaltig Frucht. Und dann ein drittes Beispiel, ein drittes Bild noch im Neuen Testament, das Unkraut im Acker. Also da wird auch Weizen gesät. Und nach einiger Zeit bemerken die Landarbeiter, Also mitten im Weizen gibt es Unkraut. Und sie fragen dann den Bodeneigentümer, soll man nicht das Unkraut rausreißen? Nein, sagt er, lass das wachsen bis zur Ernte. Und Jesus will damit sagen, es wächst auch Unkraut im Acker. Es wächst nicht nur Frucht oder das, was Frucht bringt, sondern es wächst auch das andere. Aber Gott lässt es wachsen. Kirche also wächst, sie bringt Frucht. Und zwar dort, wo Menschen offen sind für Gottes Wort. Zum Beispiel bei Mukwege, ich habe davon erwähnt. Aber Gott lässt auch den Unglauben wachsen. Auch das gehört dazu. Die Kirche wächst, die Gemeinde wächst, aber auch der Unglaube wächst. Und in Europa, Deutschland besonders, wächst der Unglaube vielleicht nun besonders kräftig. Warum? Menschen haben sich so entschieden. Aber es ist hilfreich, wenn wir das Bild der Kirche und der Gemeinde auf uns wirken lassen, das die Bibel zeichnet. Wachstum. Inneres Wachstum, aber auch äußeres Wachstum. Gutes äußeres Wachstum, nicht in Europa, aber außerhalb von Europa. Ich habe vor einiger Zeit einen Vortrag gehört von einem Mann, der sehr weit in der Welt herumkommt. Also der ist verantwortlich für die internationale Studentenarbeit und hat erzählt von einer wachsenden Zahl von Christen im Iran. Und hat davon gesprochen, dass nach Ansicht von Missionswissenschaftlern die am schnellsten wachsende Kirche der Welt zurzeit im Iran zu Hause. Also gut, unsere Zeitungen schreiben darüber nichts, natürlich nichts. Ja? Also wir wissen das nicht, aber das ist ein Bild von Wachstum. Oder er hat davon gesprochen, dass im Jahr 2000 in Algerien es ein paar hundert Christen gegeben habe. Heute sind es 80.000. Also wenn man jetzt ein bisschen rechnet, das ist eine gewaltige Wachstumsrate. Also es ist eine Minderheit natürlich, aber es wächst. Oder Vorderindien, er hat gesagt, in den letzten 30 Jahren seien etwa 4.000 neue Gemeinden entstanden in Nordindien, und dass etwa 1 Million Menschen zum Glauben an Jesus gefunden haben. Kirche wächst. Nicht in Europa, aber außerhalb von Europa kann man das beobachten, dass Kirche wächst. Also nicht nur das innere Wachstum, dass Menschen überzeugt sind von der Wahrheit des Evangeliums, sondern dass Kirche auch zahlenmäßig wächst, Gemeinden wachsen, neue Gemeinden entstehen. Nicht in Europa, aber außerhalb von Europa. Und deswegen ist die Christenheit mehr und mehr ein außereuropäisches Phänomen, kein europäisches mehr. Das ist ein anderes Bild. Also es gibt das biblische Bild, aber es gibt auch ein Bild, das wir vor Augen haben können, wenn wir die innereuropäische Perspektive verlassen, dann ein bisschen global darüber nachdenken und das auf uns wirken lassen, was Christsein bedeutet und was Christenheit bedeutet. Gut, ich habe mit der Frage begonnen, kann ich jetzt nochmal so formulieren. Von welchen Bildern lassen wir uns beeinflussen? Von welchen Bildern lassen wir uns beeindrucken? Politisch, aber auch wenn vom Glauben die Rede ist, wenn von Kirche die Rede ist, wenn von Gott die Rede ist und von Jesus die Rede ist. Sind es die Bilder einer glaubensfeindlichen Umwelt, die uns beeindrucken? Gott, der Weltpolizist, Jesus, der Hippie, die Kirche, ein sinkendes Schiff? Oder sind es die Bilder, die die Bibel zeichnet? Gegen die suggestive Kraft der Bilder einer glaubensfeindlichen Umwelt hilft uns die Vertiefung in die biblischen Bilder, hilft uns eine Vertiefung in die biblischen Geschichten. Und die biblischen Geschichten erzeugen immer eine bildhafte Vorstellung von dem, was gemeint ist. Gott, der Vater, Jesus, der tatkräftige Eiferer zur Ehre Gottes und zum Wohl der Menschen, Glaube, die Motivation zur Tat. Also das alles sind Bilder, die uns bewirken, die in uns bestimmte Erwartungen, bestimmte Gefühle, bestimmte Haltungen und auch eine bestimmte Bereitschaft zum Handeln bewirken können. Und so kann man natürlich viele Bilder erwähnen. Ich habe jetzt nur wenige erwähnt. Also im Neuen Testament, Jesus im Boot, das zu sinken droht. Und dann bringt Jesus doch alle, die um ihr Leben fürchten, ans sichere Ufer. Oder Jesus, der die Mühseligen und Beladenen annimmt. Und das ist natürlich ein Bild, das wir besonders deutlich vor Augen haben, wenn wir das 100-Gulden-Blatt von Rembrandt sehen. Vielleicht kennt ihr das. Also Jesus im Halbdunkel, so wie alle Bilder von Rembrandt, im Halbdunkel steht. Und dann kommen also die Kranken, die Lahmen, die Blinden auf Schubkarren zum Tal herangetragen, herangefahren. Jesus, der sich der mühselig und Beladenen annimmt. Oder ein anderes Bild, eine andere Geschichte aus dem Neuen Testament. Die Verklärung auf dem Berg. Jesus nimmt drei Jünger mit sich. Er bereitet sich und die drei Jünger vor auf den Leidensweg, der vor ihm liegt. Er gibt ihnen die Gewissheit, Gott ist auch unter uns, mit uns, bei uns auf diesem Leidensweg, der vor uns steht. Also man kann sich hineinversetzen in solche Bilder, solche Geschichten. Und das ist etwas, wozu wir angeregt und eingeladen werden, dass wir biblische Geschichten, Erzählungen auf uns wirken lassen, dass wir uns hineinversetzen in solche Geschichten. Man kann das auf unterschiedliche Weise tun. Man kann das zum Beispiel dadurch tun, dass man sich selber wirklich gedanklich hineinversetzt in eine Geschichte. Also wir haben das in Bursfelde mal erlebt, bei einem Seminar. Also da kann man ein sogenanntes Bibliodrama mitmachen. Was heißt das? Also man kann eine biblische Geschichte ein bisschen nachspielen und sich dann selber hineinversetzen, also selber eine bestimmte Rolle annehmen dieser Geschichte und dann überlegen, wie spiele ich denn diese Rolle? Also wir haben da, Helga und ich, teilgenommen an einer solchen Begegnung, wo es darum ging, also die Begegnung von Jesus mit Nikodemus nachzuspielen. Nikodemus kommt nachts zu Jesus mit einer bestimmten Frage. Ja gut, dann kann man sich hineinversetzen in diese Geschichte und kann dann fragen, gut, jetzt bin ich in der Rolle von Nikodemus, welche Frage habe ich denn? Was will ich denn Jesus fragen? Nun lasse ich mir die Antwort auch gefallen. Und dann kann man so einen Text auf sich wirken lassen, indem man sich selber hineinversetzt. Also bildhaft sozusagen miterlebt, was an dieser Geschichte geschieht. Also das wäre eine Möglichkeit, dass wir biblische Texte auch so lesen. Ja? Dass wir uns hineinversetzen, dass wir das wirken lassen, dass wir die Bilder wirken lassen, die mit solchen Geschichten verbunden sind. Gut, ich komme zurück auf das, was ich am Anfang gesagt habe. Es geht um Framing. Framing ist eine alltägliche Erfahrung. Wir werden ausgesetzt Bildern, die erzeugt werden. Und die Frage ist, sind wir wach, um zu kontrollieren, um zu prüfen, welche Bilder erzeugt werden in uns durch bestimmte Begriffe, bestimmte Zusammenhänge, die in der Öffentlichkeit eine Rolle spielen. Und sind wir auch gewappnet dagegen, gegen die suggestive Kraft von glaubensfeindlichen Bildern? Man kann gewappnet sein dadurch, dass man sich vertieft in biblische Erzählungen und die Bilder auf sich wirken lässt, die in diesen Erzählungen gezeichnet werden. Diese Bilder zeigen, Gott ist der Vater, der uns mit seiner ganzen Liebe umgibt, auch wenn wir diese Liebe nicht verdient haben. Jesus ist einer, der tatkräftig handelt und der uns ans andere Ufer bringt und der auch die Kraft gibt für einen Leidensweg. Glaube ist die starke Motivation zum Handeln im Vertrauen darauf, dass wir Jesus an unserer Seite haben. Und Kirche ist die aufwachsende Saat, wo Gottes Wort auf fruchtbaren Boden fällt. Das alles sind biblische Bilder, die uns ein bisschen wappnen gegen die Bilder, die in der Öffentlichkeit von Gott, von Jesus, vom Glaube und Kirche gezeichnet werden. Es geht um das richtige Framing, ein glaubensstärkendes Framing. Und wie dieses Framing aussieht, das liegt auch bei uns. So, jetzt hoffe ich, dass ich also euch nicht so sehr enttäuscht habe. Okay.